Der Brief des Apostels Paulus an Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den lieben unseren Mitarbeiter, und an Apphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben, in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück. Und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht hat er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, obwohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Wir möchten beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir es immer wieder erfahren dürfen, dass dein Wort Menschen verändert, dass du wirklich Herzen verändern kannst. Und wir wollen dir danken, dass du verheißen hast, in unserer Mitte zu sein, auch an diesem Tag jetzt, in dieser Versammlung. Wir bitten dich, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Segne uns und halte deine Hand über uns. Amen.
Mir war aufgefallen, dass ich über diesen Abschnitt Philemon noch nie eine Predigt gehalten habe, eine Bibelstunde gehalten habe, sondern dass ich tatsächlich diesen Text so in dieser Dichte zum ersten Mal mir angesehen habe. Das habe ich deswegen gemacht. Ich dachte, das passt gut, weil wir ja in den letzten Monaten den Kolosserbrief miteinander gelesen haben und dieser Brief schließt sich da gewissermaßen an, denn in beiden Briefen kommt Onesimus vor, in beiden Briefen ist da eine sehr, sehr große Nähe und ich dachte, wenn wir schon Kolosserbrief lesen, dann sollten wir diesen Brief auch noch lesen und sehen, was hier geschrieben ist in diesem Brief an Philemon. Der erste Eindruck könnte sein, dass dieser Brief ja ein vollkommen privater Brief ist. Da schreibt Paulus seine persönlichen Eindrücke, seine persönlichen Interessen an Philemon, die auch sehr privat aussehen. Und die Fragen könnten sein, lohnt es sich eigentlich, eine ganze Stunde für diesen Brief aufzuwenden und sich ihn näher anzuschauen? Erfahren wir irgendetwas in diesem Brief, was wir nicht anderswo schon gelesen hätten und schon anderswoher wüssten? Oder vielleicht sogar anderswo noch viel deutlicher beschrieben ist. Und inhaltlich kommt uns dieser Brief noch ein wenig merkwürdig vor, denn es scheint ja um die Frage zu gehen, wie hält es eigentlich Paulus mit dem Thema Sklaverei? Denn das ist ja kein einfaches Thema. Wie geht Paulus mit dieser Frage um? Denn Sklaverei war in dieser Zeit, in der er lebte, etwas ganz Selbstverständliches. Auch in der Gemeinde kam das vor. Wie geht Paulus nun auf dieses Thema ein? Will er den Sklaven Onesimus gerne freikaufen, weil Sklaverei geistlich nicht zu verantworten ist? Oder möchte, diesen Eindruck könnte man haben, möchte Paulus gerne selbst diesen Onesimus als Sklaven haben? So nach dem Motto, tritt ihn mir doch ab, du hast doch genug von der Sorte. Da könnte ich auch noch einen gebrauchen. Immerhin ist er bei mir zum Glauben gekommen, das merken wir sehr deutlich in den Formulierungen. Und so könnte es aussehen, als ob Paulus da irgendwie sehr, sehr merkwürdige Gedanken hat und einen ganz sonderbaren Weg gehen will. Wir sehen zunächst die Selbstvorstellung von Paulus noch einmal, wo er sagt, ich, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. An anderen Stellen sagt er ja, ich bin ein Knecht, ein Sklave Christi Jesu. Und damit stellt er sich selbst schon in eine Reihe mit den Sklaven. Da haben wir schon einen Eindruck von dem, was Paulus unter Knechtschaft und der Sklaverei versteht, nämlich nicht die Knechtschaft, die wir vermuten würden, sondern eine sehr, sehr freiwillige Knechtschaft, eine ganz andere Qualität eines Sklaven. Diese Formulierung, ein Gefangener Christi Jesu, hat sich so durchgesetzt bei uns und auch bei vielen Auslegern, diesen Satz so zu verstehen, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis schreibe. Er hat ja eine ganze Reihe von Gefängnisaufenthalten. Er sagt sogar einmal, ich bin öfter im Gefängnis gewesen. Wir kennen manche Gefängnisse, Caesarea, Ephesus, Rom natürlich und ein paar Zwischenstadien noch, aber möglicherweise gab es noch ganz andere Gefangenschaften, in denen er war. Meint es tatsächlich, dass dieser Brief aus der Gefangenschaft geschrieben, also aus einem Gefängnis geschrieben ist, als Gefangener um Christi Jesu willen? Oder meint Paulus eher, dass es sich um diese innere Gefangenschaft handelt, nämlich die freiwillige Gefangenschaft, dass er sich freiwillig zum Knecht gemacht hat, um Jesu willen, wie er es an anderer Stelle ebenfalls formuliert, ich habe mich jedermann zum Knecht gemacht, zum Sklaven gemacht. Also nicht nur, ich bin unfreiwillig im Gefängnis gelandet, sondern ich mache das von mir aus. Ich bin jedermann zum Knecht geworden. Da steckt ebenfalls das Wort Sklave drin oder Knechtschaft. Und Paulus muss es deswegen schreiben, weil die Menschen natürlich nicht gerade auf ihn gewartet haben. Sie haben sich nicht sehnsüchtig danach ausgestreckt, dass er ihnen endlich das Evangelium sagt. Sie waren auch nicht begeistert, sondern das Gegenteil. Sie haben ihn bekämpft, sie haben ihn verspottet, sie waren dagegen, gegen diese Verkündigung des Evangeliums. Das Kreuz als Ärgernis, als eine Torheit. Paulus musste sehen, wie er mit diesem Evangelium bei den Menschen ankommt. Und Paulus findet diese Lösung, dass er sagt, es gibt nur einen Weg, nämlich ich mache mich allen zum Knecht. Er formuliert das auch aus, er beschreibt das, wie er es mit den unterschiedlichsten Gruppen und Kulturen tatsächlich auch macht. Mit den Heiden, mit den Griechen, mit den Juden, mit der Gemeinde natürlich, mit denen, die fern vom Gesetz sind, mit denen, die ganz stramm unter dem Gesetz leben und stehen. Und er versucht, alle zu erreichen. Da heißt es, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe, wenn ich das Evangelium nicht predige, dann kommt diese Beschreibung der verschiedenen Menschen, die da vor ihm sind. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. 1. Korinther 9, Verse 16 und 22. Und er betont noch einmal, das mache ich freiwillig. Niemand hat gesagt, dass ich das muss, sondern so will ich das. Ich mache mich freiwillig jedermann zum Knecht, damit ich auf alle Weise einige rette. Und wir ahnen vielleicht ein wenig, was wir im Kolosserbrief schon gesehen haben, dass Paulus es mit einer hochkomplizierten, mit einer hochkomplexen Umgebung zu tun hat. Wir haben das schon gesehen. Er kann eigentlich nirgends anknüpfen mit dem Evangelium. Bei den Juden nicht, weil sie es ablehnen, bei den Heiden nicht, weil sie nichts davon wissen, bei der Gemeinde noch nicht, weil sie gar nicht wissen, was er eigentlich von ihnen will, wenn er auf der einen Seite vom Gesetz spricht, dann wieder von der Freiheit vom Gesetz. Das heißt, da sind so viele Fragen zu klären, die sehr, sehr schwer zu klären sind. und waren. Das Evangelium zerreißt zuerst die Synagoge, zerreißt die Tradition und die Menschen, die da zusammenkommen und sich an die Traditionen halten, weil sie es so gelernt haben. Das Evangelium zerreißt auch Familien. Auch das haben wir schon gesehen. Männer verlassen Frauen, weil die Frauen an Jesus gläubig werden. Und Frauen verlassen die Männer, weil die Männer plötzlich gläubig geworden sind, weil sie dem Gesetz untreu geworden sind. Und das ist ein absolutes No-Go für einen frommen Juden, das Gesetz hinter sich zu lassen und irgendwie aufzuweichen, es anders zu verstehen, es umzudeuten. Aber genau das geschah in dieser Zeit. Und Paulus war einer der wesentlichen Beteiligten daran. Gesetzestreue Juden definieren, ähnlich wie der Römerbrief, plötzlich das Gesetz vollkommen anders und neu. Und die Frage, was gilt eigentlich noch? Das ist ja eine Frage, die bis heute nicht allen klar ist. Also wenn ich Sie nur mal fragen wollte, was darf man am Sonntag tun und was nicht? Da sehe ich schon ein leichtes Stirnrunzeln und ein Überlegen. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Oder wir müssten sagen, für viele eine ungelöste Frage. Wie stark gilt noch dieses Gebot der Sonntags- oder der Sabbatheiligung? Das kommt immer wieder vor, dass Menschen fragen, müssen wir nicht am Sabbat zusammenkommen in der Gemeinde? Tiefe Unsicherheit. Was darf man am Sabbat oder am Sonntag tun? Ich kann mich daran erinnern, in meiner Kindheit, manche wissen das, dass ich vom Bauernhof komme und ich weiß noch, bei solch einem Wetter hatten wir einmal am Sonntagnachmittag eine Gewitterfront, die sichtbar war und die Heuernte war mittendrin. Das Heu war trocken, musste nur noch reingeholt werden und dann drohte ein massives Gewitter und dann kam die ganz große Frage, dürfen wir am Sonntag die Ernte einholen? Und meine Eltern, mein Vater ein bisschen großzügiger, meine Mutter ein wenig aus einem sehr frommen, gut frommen Elternhaus und da hing der Haussegen deutlich schief, weil die Ernte doch eingefahren wurde. Und das legte sich wie eine schwere Last auf dieses Wochenende, weil niemand genau sagen konnte, war das jetzt in Ordnung oder haben wir da eine Schuld auf uns geladen. Also ich war noch zu jung, mir war das relativ egal, ich habe da auch nicht so dran gelitten, aber man spürte das in der Familie. Irgendwas stimmt hier nicht, was darf man tun und was nicht. Und wir sind ja schon 2000 Jahre drüber hinweg. Also wir könnten ja sagen, wir sollten es doch eigentlich wissen. Aber wie sollten die es wissen? Wie sie nun mit dem Gesetz umgehen sollten als ehemalige Gesetzestreue, also Menschen, die als Juden auch unter dem Gesetz lebten. Wie sollten die anderen leben? Mussten sie jetzt Beschneidung und alle Formen des Gesetzes auf sich nehmen? Wie sollten sie zusammenkommen in einer Gemeinde? Das war nicht leicht. Wie findet man da seinen Weg auch miteinander? Familienverbände zerbrachen, Familien kamen in Gefahr, Heiden weigerten sich dem Kaiser die Ehre zu geben und auch das war gefährlich. Also ganz viele Dinge, die durch Paulus jetzt in Gang gekommen waren, durch seine Verkündigung. Viele Fragen und keine eindeutige Antwort. Und das führt bis hin zu der Frage, ab wann kann, muss oder darf ich meine Familie verlassen? Das war eine der ganz tiefen Kernfragen, über die wir auch schon gesprochen haben. Darf ich meine Familie verlassen, wenn einer dem Gesetz untreu geworden ist oder am Gesetz festhält und der andere zum Glauben gekommen ist? Wie lange halten wir das aus? Wie lange muss ich um Jesu Willen aushalten in einer feindseligen, vielleicht sogar hasserfüllten und manchmal gewaltvollen Umgebung und Familie? Und wir würden verstehen, wenn man dem Paulus auch sagen würde, kannst du nicht ein bisschen das Ganze zurücknehmen, ein wenig moderater auftreten, deine Formulierungen, nicht alles so scharf formulieren, so bitter ernst sagen. Kann man da nicht ein bisschen diplomatischer vorgehen? Und Paulus sagt ganz eindeutig, kann ich nicht. Darf ich nicht. Ich kann nichts von dem zurücknehmen, was ich verkündigt habe, was wir zu verkündigen haben. In Römer 1 sagt es ein bisschen nach unserem Gefühl vielleicht schöner oder leichter, nämlich ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das klingt so, als würde er sich irgendwie schämen dafür, als könnte man sich dafür schämen. Das meint Paulus aber gar nicht, sondern ich kann es nicht zurückhalten. Ich kann nichts davon zurücknehmen. Ich kann es nicht ein wenig relativieren oder einfacher machen. Ich kann es nur in dieser vollständigen Klarheit verkündigen, worin das Evangelium von Jesus besteht, nämlich sein Sterben am Kreuz, sein Opfer für uns, sein Opfer für die Welt. Und nichts davon kann ich zurücknehmen. Es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen Umweg, es gibt keinen leichteren Zugang zum Heil und zur Ewigkeit als nur in Jesus, dem Gekreuzigten. Das war nicht leicht. Schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und da hat man schon den Streit vorprogrammiert. Selig, das ist keine freundliche Umschreibung, dass es uns irgendwie gut geht, dass wir irgendwie auf einer Wolke schweben und alles irgendwie leichter wird, sondern selig heißt, daran hängt wirklich die Ewigkeit, daran hängt meine Erlösung, daran hängt mein Heil. Das meint selig, nicht, dass wir irgendwie fröhlich, glücklich unseren Weg gehen und alles irgendwie leichter wird, sondern das ist mein Heil, das ich gefunden habe oder das ich auch verlieren könnte, weil es das Heil und die Erlösung nur in Jesus gibt, nur durch das Kreuz Jesu, nur im Namen von Jesus. Das kann man nicht relativieren, auch nicht als eine Miniaturausgabe haben, sondern immer nur in dieser Weise. Paulus sagt das ja sehr scharf, wie wir es verkündigt haben. Wer ein anderes Evangelium verkündigt als wir, der sei tatsächlich verflucht. Da merken wir die ganze Schärfe, die darin steckt, dass man das nicht relativieren kann. Wer das zurückhält, der wird schuldig am Kreuz und am Opfer Jesu, der tritt das Opfer Jesu mit Füßen. Und Paulus begründet das an verschiedenen Stellen, warum er da so scharf reagiert, warum man dieses Evangelium nicht ein wenig leichter machen kann, ein wenig erträglicher oder diplomatischer formulieren kann. In 2. Korinther 3 hat es noch einmal gesagt, dass nämlich unser Amt um ein Vielfaches höher und wichtiger ist als das Amt von Mose. Höher und gewichtiger als das Amt des Gesetzes. Das kann ein gesetzestreuer Jude natürlich nicht ertragen, so etwas. Da kommt ein Paulus und sagt, ich bin wichtiger, größer, bedeutender als Mose. Vielleicht auch als die Propheten, die da auch noch gepredigt haben. Ich stehe über der Geschichte Israels, ich stehe über dem Gesetz, ich stehe über alle Offenbarungen des Alten Testamentes, über alle Erkenntnis und Weisheit Israels. Ich, Paulus, weiß es besser. So könnte es aussehen. Und die Reaktion ist nachvollziehbar, Paulus. Das ist reine Blasphemie, was du da machst. Das ist Gotteslästerung. Und wenn er dann noch den Namen Jesu in Verbindung bringt und gleichsetzt mit dem unaussprechlichen Namen, mit dem Tetragramm, das man nicht aussprach und sagt, Jesus ist der Herr, Yahweh ist Jesus. Das ist ja das Bekenntnis der Urchristen. Yahweh ist kein anderer als Jesus. Das ist unerträglich für Menschen, die mit diesem Wort des Gesetzes gelebt haben, daran glauben. Und Paulus würde wahrscheinlich zustimmen dieser Blasphemie, wenn ihm nicht sein Evangelium von Gott selbst anvertraut worden wäre, dass er natürlich nicht sagen will, ich bin größer als sie alle und wichtiger als sie alle, sondern er betont das immer wieder, ich bin der Geringste von allen. Ganz wichtig, ich bin der Kleinste, also Paulus heißt ja auch der Kleinste von uns. Luther hat, glaube ich, Paulinum sogar gesagt, um das nochmal zu betonen, dass er wirklich der Allerkleinste von allen war. Hat ihn noch einmal verkleinert. Aber Paulus will das sehr, sehr deutlich sagen. Ich bin nicht einer von den ganz Großen und Bedeutenden, sondern ich beuge mich unter sie alle. Und trotzdem das Amt, das wir haben, nämlich, dass wir ein Evangelium zu verkündigen haben, dieses neue Amt der Herrlichkeit zu verkündigen haben, das ist höher und bedeutender und herrlicher, weil es zum Leben führt. Das andere Amt, das auch schon Herrlichkeit hatte, 2. Korinther 3, ist eben auch schon herrlich, aber es führt zum Tode. Welches Amt ist also größer, das zum Tod führt oder das zum Leben führt? Ist für Paulus ganz eindeutig. Das Amt, das lebendig macht und zum Leben führt, das ist größer und herrlicher als das Amt, das nur, in Anführungszeichen, nur den Tod bringt. Und dann gebraucht Paulus manchmal eine Formulierung, wo er sich dann doch mit dem Propheten irgendwie gleichsetzt, zumindest mit einem, nämlich mit dem Propheten Jeremia, in der Formulierung, ich bin von Mutterleib an ausgesondert und berufen. Das ist die Formulierung, die eigentlich von Jeremia stammt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich gewissermaßen über den Tisch gezogen. Wenn ich geahnt hätte, was das bedeutet, ich wäre davongelaufen. Es war Jeremia aber nicht gelungen. Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinen Namen sprechen, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Ich quälte mich, es auszuhalten und konnte es nicht. Das ist Jeremia. Und wir spüren es fast, dass Paulus es ganz ähnlich meint. Ich kann es nicht zurückhalten, ich kann es nicht verschweigen. Weil Gott mich nicht freigibt aus dieser Berufung. Jeremia, wie auch Paulus, sind Gefangene ihrer Berufung. Wir können noch einen weiteren hinzunehmen. Denken Sie an Hosea, der das ja noch viel schärfer erlebt hat, nachdem er eine Prostituierte heiraten musste, als ein lebendes Denkmal in seinem Volk, für die Treue Gottes gegenüber seinem Volk, das untreu geworden, das zur Hure geworden ist. Und Hosea das sehr, sehr deutlich beschreibt. Also auch Hosea, gefangen in einer Berufung, die sich kein Mensch, wie fromm er auch sein mag, freiwillig aussuchen würde. Und er kommt aus dieser Berufung nicht heraus. Aber eigentlich müssten wir sagen, es ist eine Gefangenschaft, in die sich Gott selbst begeben hat. Ich entlasse mich nicht aus der Treue zu meinem Volk. Ich stehe zu meinem Volk Israel, selbst in der schlimmsten Gottlosigkeit, im schlimmsten Verrat, in der größten Untreue, die es in meinem Volk über Jahrhunderte gegeben hat. Und sich freiwillig hineinbegibt in die Gefangenschaft seiner Treue. Das ist auch Gefangenschaft. Und die Propheten müssen mit und Paulus muss mit. Ich bin ein Gefangener Christi Jesu, wie Jeremia, wie Hosea, wie auch manche andere Propheten. Und wir merken, dass das Prophetsein nie ein Vergnügen war. Manche wünschten sich ja, sie hätten solch eine Gabe. Sie würden solche Dinge sehen und durchschauen können und alles auch beschreiben können in einem prophetischen Geist. Paulus sagt das ja auch, dass es die Gabe der Prophetie auch gibt. Wenn ich das aber sehe, würde ich sagen, vielleicht lieber doch nicht. Denn leicht ist das nicht, zu sehen, was wir dann möglicherweise auch nicht ertragen können. Gefangen in einer Berufung, gefangen in einem Amt, das sich Paulus nicht ausgesucht hat, gefangen wie Jeremia auch in einer großen Schwachheit, immer wieder zu sehen, man kann predigen und predigen und predigen und dann drehen sie sich um, dann wenden sie sich ab und sagen, ja, ein andermal darfst du gern wieder weiterreden, aber heute lass es mal gut sein. Ja, und das sind so Reaktionen, die sind ja nicht so ungewöhnlich. Gefangen im Wort vom Kreuz, gefangen in der Torheit des Kreuzes und im Ärgernis des Kreuzes. 5-mal erwähnt Paulus das in diesen wenigen Versen von dieser speziellen Gefangenschaft, aus der er nicht herauskommt, auch nicht heraus will, weil er sich freiwillig so auch gewählt hat und das gerne will. Ich preise mein Amt. Das ist der Unterschied vermutlich zu den Propheten Jeremia und Hosea, dass er sagen kann, ich will überhaupt nichts anderes tun, als dieses Amt in dieser Klarheit, in dieser großen Herrlichkeit auch zu erfüllen. Nie etwas anderes tun, als dieses Evangelium zu bezeugen. Und dann erleben wir ja auch bei ihm, dass tatsächlich Menschen da auch zum Glauben kommen. So einer wie Onesimus, von dem er sagt, der war vorher vollkommen unnütz als Knecht, jetzt aber das Gegenteil. Wir kommen nachher noch einmal darauf zurück. Also die Frage ganz banal, meint das tatsächlich eine Gefangenschaft im Gefängnis, dass Paulus betonen muss, dass er im Gefängnis sitzt, nach dem Motto, schaut mich an, was ich alles um Jesu Willen für euch erleide. Manche haben das so betont in den Auslegungen, dass Paulus ein wenig auch da ein schlechtes Gewissen machen möchte. Das alles tue ich für euch, gehe freiwillig ins Gefängnis um des Evangeliums willen. Ein Ausleger schreibt, drückt Paulus auf die Tränendrüse, bringt das was, hilft ihm das, kommt aber dann zur Antwort, das Gefängnis ist Paulus vollkommen egal. Das Gefängnis kann Paulus nichts anhaben. Ich kann gebunden sein und doch frei. Ich kann in Ketten liegen und bin freier als alle anderen. Das ist das, was Paulus dazu zu sagen hat. Ihm ist das Gefängnis unbedeutend. Er will ein Gefangener sein, nicht um Christi willen, sondern ein Gefangener Christi Jesu selbst. In ihm, in seinem Wort, in seinem Evangelium gefangen. Auch in Kolosser 4, wo es am Ende heißt, gedenkt meiner Fesseln, meint deswegen nicht, bitte vergesst nicht, dass ich im Gefängnis sitze, was ich alles auf mich nehme, sondern dass Fesseln immer auch bedeutet, wir haben im Deutschen kein richtiges Wort dafür, ich habe immer wieder danach gesucht, wir haben nur ein Fremdwort für diese Fesseln und das heißt Faszination. Das gefällt mir sehr gut, weil das jeder Mensch versteht. Gefesselt sein heißt, ich bin fasziniert. Und ich glaube, wenn wir das so verstehen bei Paulus, dass er nicht einfach nur sagt, ich bin gefangen, ich bin gebunden, ich bin unfrei, ich habe es so schwer, sondern ich bin so fasziniert von diesem Evangelium, von diesem Kreuz, auch von dem Wort, auch von den Propheten, auch vom Gesetz. Aber vor allem diese Faszination, die mich nicht mehr loslässt, dann sind wir bei Paulus. Dann haben wir verstanden, was er eigentlich sagen will mit diesen Fesseln. Und zugleich natürlich auch sagen will, vergesst nicht den Ernst und die Bedeutung und die Priorität und die Heiligkeit dieser Berufung, in der wir stehen. Dass es hier um alles geht. Dass es um das ganze Heil geht. Das ganze Heil für mich, für uns, das ganze Heil für diese Welt. Und wir deswegen nichts davon zurücknehmen dürfen, nicht zurückhalten dürfen. Und er deswegen sagen kann, wenn er das aufzählt in 2. Korinther 11, was ihm um des Evangeliums willen alles entgegenschlug. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen, bin ausgepeitscht, geschlagen, gesteinigt worden und ich sage trotzdem nicht, ich höre jetzt auf damit. Ich lasse das jetzt einfach mal. Das ist mir zu stramm, zu steil, zu viel Widerstand, sondern er macht unaufhörlich weiter. Nicht um sich zu brüsten damit, sondern im Gegenteil, Paulus sagt, das ist mir so peinlich, dass ich das überhaupt sagen muss. Ich sage es nicht, weil ich sagen will, sondern weil ihr mich dazu zwingt, weil ihr mir dauernd und auch anderen dauernd aufzählt, was ihr alles leistet und macht und erleidet um des Evangeliums willen. Darum muss ich das jetzt einmal sagen, aber nur einmal. Und dann kommt diese Formulierung, ich habe mehr gearbeitet, öfter gefangen gewesen, habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen, aber es ist mir peinlich, überhaupt davon zu reden. Das ist nicht der Rede wert. Auch das Gefängnis ist nicht der Rede wert. Auf gut Deutsch, stellt euch nicht so an. Das ist unser Weg. Und wir haben bei all diesen Wegen immer ein Gegengewicht. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur leiden in dem, was wir zu tun haben, sondern er gibt uns immer ein Gegengewicht. Und das Gegengewicht ist schwerer als das Gewicht und die Last, die wir zu tragen haben. Das Gegengewicht ist Herrlichkeit. Das Gegengewicht ist Ewigkeit. Das Gegengewicht ist, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir Heil erfahren dürfen, dass wir Frieden haben, dass wir Erlöste sind, dass wir auch etwas sehen dürfen, verstehen dürfen, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass uns ganze Welten aufgehen, wenn wir das Wort lesen und es annehmen und es glauben. Und wenn wir uns rühmen wollten, dann der Kraft, die in der Schwachheit mächtig ist, die gerade in der Schwachheit mächtig ist. Die Schwachheit macht uns nichts. Ah, das müssen wir immer wieder lernen, ich auch. Das lässt sich so leicht sagen, aber wenn man dann drinsteckt, dann ist es doch ganz schön anstrengend. Schwachheit hat eine Verheißung. Aber nicht wegen ein paar Jahre Gefängnis. Also ich hätte ein bisschen mehr Mühe als Paulus, aber Paulus sagt das so. Er meint das offensichtlich so. Und es ist wirklich steil, was Paulus da formuliert. Vergesst nicht, wie fesselnd, wie groß, wie herrlich oder wie faszinierend das Evangelium ist. Und ich hoffe, dass wir das verstehen, dass wir hier zusammenkommen als Menschen, die auch sagen können, das ist wirklich faszinierend. Ich bin beeindruckt, ich bin, wenn wir so wollen, begeistert von diesem Wort. Ich bin hingerissen. Es hat eine riesengroße Herrlichkeit, was wir in diesem Wort haben. Und zugleich immer dieses Gepaartsein mit Schwachheit, dieses Angewiesensein auf das, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben tut. Nie zu sagen, wir sind so erfüllt und so begeistert und wir platzen vor lauter Energie, sondern die Schwachheit bleibt. Schwachheit bleibt. Und deswegen sagt Paulus dann sowohl in Kolosser 4 als auch in Epheser 6, betet zugleich auch für uns. Nicht, dass sich möglichst schnell diese Fesseln lösen und wir aus der Gefangenschaft herauskommen, wenn es denn eine Gefangenschaft war, sondern dass Gott uns eine Tür des Wortes auftut. Nicht die Gefängnistüren, sondern eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin. Und da haben wir diese Gefangenschaft. Dass wir aus diesem Gefängnis des Wortes herauskommen, dass das Evangelium frei gesagt werden kann, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Epheser 6, Vers 19, ganz ähnlich, betet auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin. Das ist ein völliger Widerspruch, ein Gesandter, der in Ketten ist. Natürlich. In diesen Ketten des Evangeliums, aber ich bin gesandt und ich gehe hin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Aber auch Paulus ist angewiesen darauf, dass die Gemeinde hinter ihm steht, dass die Gemeinde für ihn betet. Und das gilt für alle, die in der Verkündigung sind, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, in der Gemeinde, wo immer wir Menschen haben, die Evangelium verkündigen, da brauchen sie Gebet. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Das macht Paulus sehr deutlich. Die Gemeinde trägt ihre Pastoren. Jetzt könnten wir den Umkehrschluss machen und fragen, warum sind da so wenig Pastoren? Und warum ist da so vieles so schwach? Also nicht nur in der Persönlichkeit von Pastoren, sondern auch in der Verkündigung, im Wort, im Zeugnis. Warum ist das so unter die Räder gekommen? Das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass wir alle miteinander müde geworden sind. Aber dass Paulus dabei bleibt, es gibt keine Spielräume mit dem Evangelium, wo er etwas weglassen könnte, sondern das ganze Evangelium, das ganze Geheimnis Christi muss gesagt werden, die universale Bedeutung dieses Evangeliums von Jesus Christus, von dem Paulus dann auch sagt, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit. Wir gehen manchmal viel zu schnell über diese Formulierung hinweg, habe ich den Eindruck. Vielleicht bin es auch nur ich weiß es nicht, aber diese Wucht von Paulus, mit der er solche Dinge beschreibt, ist ja etwas ganz, ganz Wesentliches. In 1. Korinther 9, Vers 16 sagt Paulus, mir geht es nicht schlecht, weil ich gefangen wäre oder im Gefängnis, sondern mir geht es richtig schlecht, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Dann geht's mir schlecht. Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Siehe Elberfelder Übersetzung. Ein Zwang liegt auf mir. Ich kann nicht anders. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das ist der ganze Ernst, der mit diesem gefangenen Christi Jesu zusammenhängt. Und die nächsten Fragen sind, war Onesimus tatsächlich ein entlaufener Sklave? So in unserem Sinne, wie wir Sklaverei verstehen, ist Philemon daneben ein gläubiger Christ und gleichzeitig ein Sklavenbesitzer? Deckt Paulus also ein Sklavensystem? Erwartet Paulus obendrein, dass Philemon ihm einen Sklaven abtritt? Wozu braucht er einen Onesimus, nachdem Timotheus schon da ist? Steht er ganz am Anfang. Und Timotheus, der Bruder, der ist auch bei mir. Jetzt will er einen zweiten haben. Es fällt auf, wie differenziert Paulus seine Worte wählt. Dass er sehr, sehr deutlich unterscheidet in der Gemeinde, wer eigentlich welche Rolle spielt. Auch hier in diesem Brief an Philemon, da spricht er von den Mitarbeitern, nennt sie auch mit Namen, Philemon selbst, Markus, Aristarch, Demas, Lukas. Dann gibt es neben den Mitarbeitern die Mitstreiter, das ist eine andere Qualität offensichtlich. Da ist richtig schon Kampf angesagt, Mitstreiter wie Archippus. Dann gibt es Mitgefangene, die sind offensichtlich ganz nah mit ihm an in seiner Berufung, Mitgefangene wie Epaphras, den er öfter gelegentlich erwähnt. Und dann gibt es noch die Gemeinde in deinem Hause. Paulus beschreibt eine Hierarchie in der Gemeinde, aber er vermeidet diese typischen Ehrenbezeichnungen. Er könnte auch sagen, da sind Bischöfe und Älteste und Diakone und da hat jedes seinen Platz und seinen Rang und seine Berufung, sondern er dreht es alles um und gibt ihnen Namen und Titel, die ganz anders sind. Mitarbeiter, Mitstreiter, Mitgefangene in Christus Jesus und dann ist da auch noch die Gemeinde. Und es scheint so zu sein, dass man sich seinen Status und seinen Platz nicht aussuchen kann. Wo wir gerne stehen möchten, ob als Gefangene und Mitgefangene Christi, ob als Sklaven und Knechte, als Mitstreiter, Mitarbeiter oder einfach, so wie wir vielleicht auch sind, einfach als Gemeinde. Dass wir einfach Glieder am Leib Christi sind, ohne spezielle Berufung, ohne besondere Aufgabe, sondern einfach nur Gemeinde Jesu zu sein. Das ist ja auch erlaubt. Auch nur einfach schwach zu sein. Einfach mit seinen Belastungen da zu sein, mit dem, was uns müde macht, was uns belastet, was uns schwer geworden ist. Aber dann auch wieder die, die gefangen sind und gefesselt sind durch Faszination. Und ich würde es einmal gerne umkehren und sagen, ohne Faszination gibt es auch diese Art von Fessel nicht. Ohne Faszination gibt es diese Bindung an Jesus nicht. Es gibt ja verschiedene Formen von Bindung. Aber die Bindung, die wir suchen, ist nicht eine sklavische, nicht mit dem Geist, der knechtisch ist, sondern ein Geist als Knecht, der zugleich frei ist. Faszination. Das ist das Stichwort bei Paulus. Ohne Faszination keine Berufung. Man muss von Jesus, vom Evangelium, vom Geheimnis Christi, von seinem Wort, von der Weisheit und Erkenntnis Gottes fasziniert, gefesselt und gebunden sein, um dann auch in seine Berufung hineinzufinden. Ich glaube, das gilt für alle, die eine Berufung haben. Bitte nicht ohne Faszination, nicht aus Pflicht, nicht weil man das so macht. Weil wir nicht schnell genug auf dem Baum waren, als wir gefragt wurden, sondern aus Faszination, weil wir unbedingt etwas sagen müssen. Und der Grund für diese Faszination, für das Maß der Faszination, können wir dann tatsächlich auch in der Bibel nachlesen, im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Hebräerbrief, auch im zweiten Korintherbrief. Das sind die Briefe, wo wir etwas von dieser Faszination sehen, nämlich um diese Stichworte, worum geht es, wenn wir vom Geheimnis des Reiches Gottes sprechen und den vielen anderen Geheimnissen, die eben faszinierend sind. Geheimnis Christi, Geheimnis seines Willens, Geheimnis seiner Offenbarung, Geheimnis der Gemeinde, Geheimnis des Evangeliums, Geheimnis von den Weltzeiten, Geheimnis des Glaubens, Geheimnis der Gottseligkeit. Das sind lauter Geheimnisse, von denen Paulus schreibt. Und Geheimnis heißt nicht, das sollen wir gar nicht wissen, weil es ja ein Geheimnis ist und auch ein Geheimnis bleiben soll. Ich erinnere mich an eine ältere Dame in einer meiner ersten Gemeinden, die hat mich mal mitten in der Bibelarbeit unterbrochen und hat gesagt, Herr Pastor, das war im Rheinland, also Herr Pastor sagt man da, müssen wir das alles wissen? Das war offensichtlich zu anstrengend für sie. Vielleicht war ich auch anstrengend, ich weiß es nicht. Aber müssen wir das alles wissen? Sie hätte auch sagen können, können Sie uns nicht einfach in Ruhe lassen mit all dem? Was müssen Sie uns belästigen mit so vielen Worten oder Wörtern? Mich macht das immer ein wenig fassungslos, wenn Menschen so fragen. Müssen wir das wissen? Da würde ich gerne sagen, Sie müssen auch nicht gut essen. Sie müssen auch nicht in Urlaub fahren. Sie müssen sich's auch nicht gut gehen lassen. Sie müssen sich nicht freuen. Sie müssen keinen Schatz im Acker finden. Sie müssen keine Perlen finden. Sie müssen auch keinen Sechser im Lotto haben. Sie müssen das alles nicht. Können Sie alles hinter sich lassen. Sie müssen auch nicht gesund werden, falls Sie krank sein sollten. Sie können einfach krank bleiben. Sie müssen auch nicht heil werden oder sehen, falls Sie blind sein sollten. Sie müssen auch nicht geheilt werden, falls Sie taub oder gelähmt sein sollten oder sonst was haben. Sie können auch so bleiben, wie Sie sind. Sie müssen gar nichts. Das wäre so ein bisschen meine vielleicht so ein bisschen bissige Antwort auf solche Fragen. Sie müssen nicht erlöst werden von Ihrem Verderben. Müssen Sie nicht. Müssen wir das alles wissen? Wer drinsteckt in dem Leid, in der Schuld, in dem Unheil, in den Grenzen seines Lebens, wo er sagt, ich bin gar nicht von Christus Jesus gebunden, ich bin von meinem Elend gebunden, von all dem, was ich nicht im Griff habe. Da will ich doch raus, da frage ich doch nicht, muss ich das? Sondern wenn mir dann einer einen Weg zeigt, dann sage ich doch, wenn das der Weg ist, dann will ich diesen Weg auch gehen. Da legt uns Gott, legt uns Jesus, legt uns auch Paulus den ganzen Reichtum der Gnade vor die Füße. Das Heil, die Herrlichkeit, die Ewigkeit, alles ist da. Und wir tun so, als würde er uns belästigen. Mit Forderungen, mit Erwartungen, mit Aufgaben, die wir tun müssten, mit neuen Geboten und was da alles noch kommt. Es gibt so vieles, was wir nicht müssen. Sondern dass wir einfach das glauben und annehmen dürfen, was uns geschenkt ist. Und die dritte und letzte Frage, die ich noch streifen möchte, nämlich die Frage, wer sind eigentlich die Heiligen, von denen hier noch die Rede ist? Das ist deswegen nicht ganz unwichtig, wenn Paulus sagt, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Die meisten würden aus dem Stand heraus sagen, das ist natürlich die Gemeinde, die Gläubigen, die an Jesus glauben, das klingt irgendwie logisch. Das ist aber nicht sicher. Sondern auch da unterscheidet Paulus noch einmal sehr deutlich in Epheser 1, ich lese einmal die Luther-Übersetzung, die wir ja gewohnt sind, die ich normalerweise auch gebrauche und lese. Da heißt es, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Und es sieht so aus, als würde Paulus pauschal alle Gläubigen gleichzeitig meinen. Eben die Heiligen, die Gläubigen in Christus Jesus. Ähnlich in Kolosser 1, Vers 2, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Dann wären die Heiligen und die gläubigen Brüder in Christus identisch. Paulus unterscheidet aber. Die Übersetzungen lassen ein kleines Wörtchen einfach weg, nämlich dass da ein Und dazwischen steht. Und zwar sehr entschieden, ein klares Und. Nämlich die Heiligen in Ephesus und die Gläubigen in Christus Jesus. Im Epheserbrief an die Heiligen, im Kolosserbrief an die Heiligen in Kolosse und die gläubigen Brüder in Christus. Sie sind also nicht automatisch identisch. Und darum geht es bei Philemon, nämlich dass Philemon als gläubiger Jude zunächst, als einer, der mit dem Gesetz gelebt hat, natürlich immer noch in seinem Volk präsent ist, dass er zu seinem Volk gehört, dass er nicht einfach sein Volk Israel hinter sich lassen kann und sich mit wehenden Fahnen einfach den Gläubigen aus der Nation anschließt, sondern Paulus trennt noch einmal sehr deutlich im Epheserbrief, auch im Kolosserbrief, nämlich die Heiligen, die zunächst immer die aus dem Volk Israel sind und natürlich mitgemeint sind, und die Gläubigen in Christus, die aus Nationen sind. Da kommen zwei Gruppen zueinander, eigentlich sind es schon drei oder sogar vier Gruppen, die wir gleich sehen werden. Paulus differenziert und unterscheidet sie sprachlich, die Heiligen aus den Juden, das auserwählte Volk, das Volk des Eigentums, darum heilig, ein stehender Begriff, und die Gläubigen in Christus, die aus den Nationen sind, um danach umso mehr die neue Einheit zu betonen. Bevor er aber die Einheit betonen kann, muss er sagen, woraus denn die Einheit besteht. Denn noch einmal dieses Problem, dass ja so viele Trennungen da sind. Da sind Juden, die nach dem Gesetz leben. Da sind Juden, die leben im Glauben an Jesus und nicht mehr nach dem Gesetz. Da sind große Scheidungen. Da sind die Heiden, die glauben an Jesus, und andere Heiden, die sind eben Heiden. Die bleiben auch Heiden. Die glauben gar nichts oder an irgendwas, aber nicht an Jesus. Wir haben also schon vier unterschiedliche Gruppen und allesamt sind sie zerstritten oder verstehen sich nicht oder bekämpfen sich und verstehen nicht, wie da eine Einheit entstehen soll. Die Heiden können nicht mit den Juden, die Juden können nicht mit den Heiden, die Christen können mit den Juden auch nicht, die Christen können auch mit den anderen nicht, mit den Heiden. Die Judenchristen und Heidenchristen machen sich das Leben schwer gegenseitig. Die einen sind noch nicht ganz fertig mit dem Gesetz und die anderen sind noch nicht ganz fertig mit ihrer heidnischen Lebensweise. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr müsst eine Einheit werden. Das kann nicht funktionieren. Und darum unterscheidet Paulus sehr deutlich im Epheserbrief und spricht von wir, wenn er die Heiligen, sprich, wenn er die messianischen Juden meint, und er sagt ihr, wenn er die Christen aus den Heiden meint. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt eins Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, und jetzt kommt eigentlich das Wir, zumindest das Wir Bewusstsein. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede. Nicht euer, nicht ihrer, sondern unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Das ist ein genialer Satz. Es gibt ja noch so viel Feindschaft. Bis heute gibt es viel Feindschaft. Dass das sein Ziel ist, er wird die Feindschaft töten durch sich selbst. Er wird die Feindschaft überwinden, nicht die Feinde, sondern die Feindschaft. Das steht noch immer aus, das bleibt noch bestehen. Und er sagt natürlich nicht, jetzt ist alles eins. Juden, Christen, Heiden, Muslime, Buddhisten, Hinduisten und was es noch alles gibt, sondern nur was in Christus ist, das wird nun eins, das nennt sich nun Koinonia, Gemeinschaft. Koinonia hat nichts damit zu tun, dass wir zusammen Kaffee trinken und sagen, das war mal eine schöne Gemeinschaft heute. Das meint es nicht. sondern Koinonia ist die wesensmäßige Verbindung, gewissermaßen auch die Faszination von Gemeinde. Wir sind aneinander gebunden, wir können nicht ohne einander. Ja klar, wir können gut ohne einander manchmal, aber wir sind trotzdem gebunden, miteinander verbunden durch diese Art von Gemeinschaft. Die Heiligen seines Volkes und die Heiligen aus Israel und die Gläubigen in Christus Jesus aus Nationen. Und dieser Philemon spielt da eine ganz wichtige Rolle, weil er nämlich eine Kluft überwindet. Wir haben ja heute immer diese Frage, dürfen wir als Christen eigentlich Juden missionieren? Ist ja immer wieder ein großes Thema in den Kirchen. Als Deutsche haben wir noch ein bisschen Problem ohnehin damit, weil wir jetzt kommen und sagen, wir wollen euch jetzt mal die Wahrheit sagen, nachdem wir so viel Unheil verbreitet haben. Aber prinzipiell die Frage, können wir Christen, kann die Gemeinde Jesu Israel und die Juden missionieren? Und da sehen wir bei Philemon etwas sehr Schönes, denn Philemon, ein jüdischer Mann, der mit seiner Familie, mit der Apphia, die wahrscheinlich seine Frau ist, zum Glauben kam und der offensichtlich ein reicher Mann war und der nicht zuerst hingegangen ist, um zu missionieren, sondern der zuerst einmal viel Geld nach Jerusalem gegeben hat. Und darauf bezieht sich Paulus, wenn er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten, denn ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Das betont, gegenüber allen Heiligen, nicht gegenüber derer, die an Christus Jesus glauben, sondern gegenüber allen Heiligen. Du stehst zu deinem Volk Israel. Und das heißt auch, du hast immer noch eine große Hoffnung, eine Perspektive für dein Volk Israel. Ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Das hat Philemon verstanden. Ob nun Onesimus tatsächlich ein Sklave war, hängt immer noch ein wenig in der Luft. Einige Ausleger sagen, und sie können das relativ gut begründen, dass Onesimus möglicherweise ein Sohn oder ein naher Verwandter von Philemon und der Apphia gewesen ist, aber eben ein unnützer Knecht. Und warum er nun zu Paulus kam, ob Philemon ihn möglicherweise sogar geschickt hat, mit dieser Spende für Jerusalem oder mit dem Gedanken, der soll mal zu Paulus gehen, der wird ihm schon den Kopf zurechtbiegen und den Kopf waschen und ihn vielleicht sogar noch erreichen. In jedem Fall, dieser Onesimus kam zu Paulus und kam bei Paulus zum Glauben. Und deswegen sagt Paulus nun, jetzt schicke ich dir diesen unnützen Knecht zurück als einen nützlichen Knecht, als einen Sohn. Und dann macht er etwas ganz Sonderbares. Eigentlich will Paulus sagen, ich würde ihn gerne behalten. Ich hätte ihn gerne. Nicht für mich persönlich, sondern fürs Evangelium. Weil er nun nicht mehr ein unnützer Knecht ist, sondern ein nützlicher Knecht, ein Sklave um Christus Jesu willen. Da sagt Paulus, er ist sogar ein Hyperdulos, also ein übereifriger Sklave Christi Jesu. Und er fügt gleich hinzu und sagt, im Grunde genommen hast du ja nichts verloren. Was du verloren hast, ist ein unnützer Knecht. Gewonnen hast du einen Bruder. Man könnte auch sagen, einen Sohn. Lukas 15 lässt grüßen, also das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er geht als Knecht und kommt als Sohn. Das könnte damit ganz eng verbunden sein. Der unnütze Knecht ist verloren und ein Sohn kommt zurück. Und da hat Paulus ein gewisses Anrecht und sagt, du hast ja gar nichts verloren, wenn du ihn mir zurückschickst. Verloren hast du nur einen unnützen Knecht. Gewonnen hast du einen Bruder. Und diesen Bruder haben wir gemeinsam gewonnen. Aber nicht für uns, sondern für den Dienst am Evangelium. Und er beruft sich auf die Liebe von Philemon. Er sagt nicht, wenn du liebst, oder wenn du mir deine Liebe beweisen willst, sondern weil du deine Liebe längst bewiesen hast. Darum bitte ich dich, dass du Onesimus zurückschickst. Und er sagt sogar, und das ist ein tolles Zeugnis, ich bin sicher, du wirst sogar mehr tun, als ich sage. Mehr tun, als das von ich von dir möchte. Was sind das für Gestalten in der Gemeinde? Ein unnützer Knecht, der nun ein hyperaktiver Knecht wird, ein Knecht, der übermäßig, übereifrig in seinem Dienst ist, und ein Herr, ein Philemon, der mehr tut, als man von ihm erwartet. Das ist geistliches Leben. Ich tue nicht nur, weil ich's muss und so viel ich muss, sondern wenn einer sagen kann, du tust viel mehr, als man von dir erwartet. Und das geht nur durch dieses Geheimnis, durch diese Faszination am Evangelium. Wenn das Wort in unser Leben hineinfällt und wir gebunden sind von diesem Geheimnis Gottes in Jesus Christus, dann kann so etwas passieren. Ein Gedanke kam mir zum Schluss, als ich vor inzwischen 44 Jahren zum Glauben kam, schon eine ganze Weile her, da hat meine Gemeinde evangelisiert. Das machte sie alle 2-3 Jahre. 10-14 Tage Evangelisation. Als ich zum Glauben kam bei einer solchen Evangelisation, da war das die letzte Evangelisation. Danach wurde nicht mehr evangelisiert. Das war zu anstrengend. Evangelisation ist anstrengend. Danach kam aber kaum noch jemand zum Glauben. Und die Frage, woher kommen denn die, die wie ein Onesimus übereifrig sind? Woher kommen denn die, die so wie Philemon mehr tun, als sie müssen, mehr tun, als sie Pflicht, wenn nicht aus einer Verkündigung des Geheimnisses Christi, und zwar das ganze Geheimnis, das ganze Evangelium mit allem, was dazu gehört? Wie sollen Menschen zum Glauben kommen, wenn da etwas relativiert wird? Relativieren wir nie das Wort Gottes, nie das Evangelium, nie das Kreuz. Machen wir es uns und den anderen es nicht zu einfach, sondern sagen wir immer die ganze Wahrheit, damit Menschen fasziniert sind, gebunden sind durch Jesus. Wir wollen miteinander beten. Jesus, hab vielen Dank, dass das für viele von uns längst schon zutrifft. Dass du uns erreicht hast, dass wir nicht nur ein wenig berührt sind von dir und von deinem Wort, sondern dass du uns tief erfasst und tief ergriffen hast und wir auch nach 40 und 50 und 60 Jahren immer noch mehr entdecken und erfahren von dir, immer mehr Geheimnisse sehen, immer mehr fasziniert sind von deiner Herrlichkeit und Größe. Und das wünschen wir uns und den Jungen und den Alten, dass das nicht aufhört. Dass wir so gebunden sind von dir, von deinem Wort, von deinem Evangelium und dass man das uns abspürt, dass es wirksam wird, dass es lebendig wird, weil du in uns lebendig bist. Und darum bitten wir dich, lass das lebendig sein und bleiben in uns. Und lass diese Faszination deines Wortes übergreifen auch auf andere. Wir danken dir und geben dir alle Ehre. Amen.